Wir leben in einer spannenden Zeit. Ich glaube, das kann man so sagen. Die Jahre 2008 und 2009 werden in die Geschichtsbücher eingehen. Die Frage ist bloß, unter welcher Überschrift? Werden diese Jahre eingehen als die Jahre einer großen Finanzkrise oder als die Jahre, in denen eine große Chance vertan worden ist? Denn wir stehen vor riesigen Problemen. Wir haben globale Krisen in einem Ausmaß im Moment, die wirklich erschreckend sind. Allen bekannt wird die Umweltkrise sein mit Auswirkungen auf unser Klima, mit Artensterben, das dramatisch ist, mit einem Verlust an fruchtbaren Böden, um nur die Dinge zu nennen, die unser Überleben nun direkt bedrohen. Wir stehen vor einer oder mitten in einer großen sozialen Krise. Wir haben mehr Hungernde auf der Welt als je zuvor. Und wir haben auch direkt bei uns ein größer werdendes soziales Ungleichgewicht, das uns Sorgen bereiten sollte. Und wir stehen auch vor einer großen Krise in der Wirtschaft. Und ich meine damit nicht nur die aktuelle Krise, die wir haben, die gezeigt hat, wie instabil unsere Wirtschaft ist, sondern wir werden uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass die Zeiten des ewigen Wachstums vorbei sind, das Ende der Wachstumsideologie ist gekommen. Schauen wir uns das mal ein bisschen konkreter an. Die Umweltgeschichte, die Umweltfrage. Wir leben zurzeit so, als hätten wir 4 Erden zur Verfügung. Wir verbrauchen so viel Umwelt in Anführungszeichen, dass wenn alle so leben wollten, wie wir hier in der westlichen Welt, bräuchten wir 4 Erden, um diesen Bedarf zu decken. Das kann nicht funktionieren. So etwas kann nicht gehen. Und diese Krise, diese Probleme sind nicht ganz neu, die sind schon lange bekannt. Getan haben wir trotzdem nicht wirklich viel. Der BUND hat schon 1996 eine erste Studie in Auftrag gegeben, die eine Folge war der großen Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992. Und damals wollte der BUND eine erste Bilanz haben, um zu schauen, wo stehen wir denn, was hat sich denn seit 92 getan und vor allem halt, was muss in den nächsten Jahrzehnten passieren. Und diese Bilanz, diese Statusbeschreibung und diese Idee, wo müssen wir denn hin, die kann man jetzt mal schön als Ausgangspunkt nehmen, um zu schauen, was ist denn in den letzten 15 Jahren in der Größenordnung jetzt tatsächlich passiert. Und da kann man sehen, einige Dinge haben sich durchaus zum Positiven entwickelt. Zum Beispiel sind die erneuerbaren Energien deutlich stärker gewachsen als damals prognostiziert. Oder Bioprodukte sind mittlerweile in fast allen Läden zu finden und auch die Transferprodukte haben weite Verbreitung gefunden. Es gibt also durchaus positive Aspekte, aber die negativen Aspekte überwiegen und zwar dramatisch. Der wesentlichste Punkt ist sicherlich, dass unsere CO2-Bilanz nach wie vor sehr, sehr schlecht ist. Auch wenn wir in Deutschland stolz drauf sind, dass wir jetzt gegenüber 1990 etwa 20% Reduktion haben im CO2, muss uns doch klar sein, diese Reduktion kommt in erster Linie daher, dass in den ersten Jahren nach 1990 in der DDR die Wirtschaft zusammengebrochen ist. Anschließend, so ab 95, 96, hat sich bei uns im CO2-Ausstoß eigentlich nicht mehr wirklich etwas getan. Wenn wir uns angucken, wo wir hin müssen, was uns Wissenschaftler erzählen, dann heißt das, wir müssen bis 2050 eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 80-90% hier in Deutschland hinbekommen, bezogen auf 1990. Und da ist die anvisierte Reduktion der EU bis zum Jahr 2020 um 20% zu reduzieren, viel, viel zu kurz gegriffen. Bis 2020 müssen wir wenigstens 40% erreichen und selbst das ist knapp kalkuliert. Eigentlich müssten wir sogar noch mehr machen. Also hier sind wir viel zu langsam. Die Klimakrise überholt uns. Die Entwicklungen, die uns Wissenschaftler im Moment erzählen, sind dramatisch auf diesem Gebiet. Aber in unsere Wirtschaft geht nicht nur Energie hinein, sondern wir verbrauchen auch zunehmend Materialien und Rohstoffe. Und auch hier ist die sogenannte Materialproduktivität weit hinter dem zurückgeblieben, was wir tatsächlich erreichen wollten. Wir verbrauchen immer noch viel mehr Material, viel mehr Stoffe, als unsere Umwelt ertragen kann. Wir entnehmen unserer Umwelt mit einem Riesenaufwand viel zu viel Stoffe, viel zu viel Materialien und häufen diese dann wiederum als Reststoffe und Abfallstoffe dieser Umwelt auf. Das kann nicht funktionieren. Und so ist eine Bilanz für diese gesamte Welt sehr negativ. Es gibt Institutionen, die machen das in Form eines sogenannten ökologischen Fußabdruckes, mit dem sie zeigen, wie viel Erden brauchen wir, um unseren jetzigen Standard zu erhalten. Wie viel verbrauchen wir heute an Umweltkapital, wenn wir das auf der ganzen Welt einmal bilanzieren? Und da sind wir im Moment bei einem Faktor von 1,4. Wir brauchen weltweit 1,4 Erden, um das, was wir zurzeit mit unserer Erde machen, was wir ihr an Stoffen entnehmen, was wir an Energie produzieren und was wir dann wiederum an Müll in sie entlassen, um das abdecken zu können. Und das, wo 1 Milliarde Menschen hungert und das, wo der überwiegende Teil der Menschheit in Armut lebt. Wenn diese Menschen in vernünftigen Verhältnissen leben sollten, menschenwürdig leben sollten, geht das mittlerweile nicht mehr, indem wir sagen, wir bleiben da, wo wir sind und die dürfen aufholen. Nein, wir haben unser Budget schon überstrapaziert. Wir müssen runter von diesem Niveau, wir müssen mit weniger zufrieden sein, wir dürfen nur noch weniger Energie verbrauchen, nur noch weniger Material verbrauchen. Ansonsten erträgt unsere Erde das schlicht und einfach nicht. Wie sind wir da reingekommen in dieses Problem? Wo kommt das her? Es hat mit eine Ursache in der Nachhaltigkeitsdebatte, die nach 1992 nach Rio angestoßen worden ist. In dieser Nachhaltigkeitsdebatte ist es zu Fehlschlüssen gekommen, sage ich mal, die dringend aufgeklärt werden müssen. Es wurde damals ein sogenanntes Nachhaltigkeitsdreieck entwickelt. Dieses Nachhaltigkeitsdreieck besagt, dass die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, nach Schonung der Umwelt und nach einer stabilen Wirtschaft gleichberechtigt sein und wir all diese drei Fragen mit dem gleichen Gewicht betrachten müssen, um hier zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Die Überlegung war einfach, um unsere Umwelt, die damals schon schwer geschädigt war, einigermaßen wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen, müssen wir den Ländern der Dritten Welt helfen. Diese Länder der Dritten Welt sind durch die Umweltschäden am meisten belastet und sie müssen aus diesem Elend heraus, denn nur Leute, die sich nicht benachteiligt fühlen, sind auch überhaupt bereit, mitzuarbeiten an solchen Problemen. Also wir brauchen eine Balance zwischen Umwelt und sozialen Fragen. Und da war das Argument, wenn wir das dann jetzt machen wollen, dann kostet beides Geld. Um die Umwelt zu sanieren, brauchen wir Geld. Um den sozialen Standard in der Dritten Welt anzuheben, brauchen wir Geld. Also brauchen wir dazu eine funktionierende Wirtschaft. Also müssen wir all diese drei Dinge in ein Gleichgewicht bringen. Daraus entstand die sogenannte Nachhaltigkeitsdreieck. Aber diese Bilanz ist falsch. Diese Bilanz ist deutlich verschoben. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wirklichkeit heißt, dass soziale Fragen Fragen sind, die Menschen angehen. Hier geht es darum, haben Menschen etwas zu essen? Haben sie sauberes Trinkwasser? Haben sie eine Krankenversorgung? Gibt es Schulen? Gibt es so etwas wie Versammlungsfreiheit? Auch solche Fragen sind wichtig und Ähnliches. Das heißt, hier geht es um Menschenrechte. Hier geht es um das Grundgesetz, das wir uns für die Welt über die Vereinten Nationen gegeben haben, auch wenn es nicht so heißt. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sollte bei all unseren Entscheidungen ganz oben stehen, über allem stehen. Um diese Menschenrechte zu verwirklichen, müssen wir aber in unsere Umwelt eingreifen. Wir brauchen Energien, wir brauchen Materialien, wir müssen auch in gewissem Rahmen End- und Abfallstoffe irgendwo wieder deponieren können. Das heißt, wir müssen in die Umwelt eingreifen. Aber nur und natürlich nur in dem Maße, dass wir diese Umwelt nicht schädigen, dass uns diese Umwelt diese Dienstleistung auch erbringen kann. Das heißt, wir können nur in dem Maße in die Umwelt eingreifen, dass sie erhalten bleibt, funktionierend erhalten bleibt. Das heißt eben, diese Umwelt ist schützenswert und muss geschützt werden. Darüber hinaus kann man natürlich darüber diskutieren, ob die Umwelt, ob Leben nicht auch ein Wert an sich ist, ob nicht Mitgeschöpfe auch ein Recht zu leben haben. Aber das lassen wir jetzt mal ein wenig außen vor. Die Wirtschaft, als dieser dritte Punkt, der in diesem Nachhaltigkeitsdreieck diskutiert wird, die Wirtschaft ist in Wirklichkeit eigentlich nur ein Werkzeug, um die Energie- und Materialflüsse zwischen Umwelt und dem sozialen Bereich zu organisieren. Wenn eine Wirtschaft gut funktioniert, ist das natürlich gut. Aber die Wirtschaft ist ein rein dienender Bereich und hat keinen Wert an sich. Und deswegen steht die Wirtschaft deutlich unter diesen beiden anderen Punkten, muss sich ihr unterordnen. Es steht an erster Stelle die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit, nach den Menschenrechten, unmittelbar folgend die Frage nach einer intakten Umwelt. Und in diesem Vergleich hat die Wirtschaft sozusagen keinen Eigenwert. Sie ist ein rein dienender Faktor. Die Wirklichkeit unserer Wirtschaft sieht aber ganz anders aus. Wir machen etwas völlig anderes. Wir verlassen uns darauf, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben und dass dieses Wirtschaftswachstum all unsere Probleme, die wir irgendwo im sozialen und im Umweltbereich haben, löst durch Wirtschaftswachstum. Und das hat dazu geführt, dass wir in Deutschland seit den 50er Jahren ein praktisch ununterbrochenes Wirtschaftswachstum bis heute haben. Dieses Wirtschaftswachstum führt aber in Probleme. Einmal wird es absurd. Wir haben mittlerweile einen Stand erreicht, wo dieses Wachstum der Wirtschaft einfach Grenzen erreicht, die das Vernünftige überschreiten. Wir hatten im Jahr 2008, also in dem letzten Jahr, im Krisenjahr, ein Bruttoinlandsprodukt in Deutschland von 2.500 Milliarden Euro. Ein Riesenbetrag. Wir hatten ein Wachstum in diesem Krisenjahr von 1,3%. Das heißt, wir haben ungefähr 33 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet als im Jahr davor. Im Jahr 1955 hatten wir das größte Boomjahr, das Deutschland je erlebt hat. Damals hatten wir ein Wirtschaftswachstum von 12,1%. Unsere Wirtschaft hatte eine Größe von 92 Milliarden Euro. Und das bedeutete, dass die Wirtschaft damals um 11 Milliarden Euro gewachsen ist. Nochmal zur Erinnerung, heute wächst sie um 33 Milliarden, das heißt um den dreifachen Betrag. Und wir leben in einer Krise. Damals mit 11 Milliarden Wachstum war das absolute Boomjahr. Irgendetwas ist da aus dem Gleichgewicht gekommen. Irgendetwas stimmt da nicht. Wir produzieren immer mehr und wir zerstören unsere Umwelt immer schneller. Aber wir haben im Grunde nichts mehr davon. Und das sieht man auch an einer anderen Stelle. Seit den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, ist unsere Wirtschaftsleistung grob doppelt so groß geworden. Wir produzieren heute grob doppelt so viel Güter und Werte wie in den 70er Jahren. Aber die Lebenszufriedenheit der Bevölkerung ist seit den 70er Jahren gesunken. Sie ist schlechter geworden. Wir sind mit unserem Leben heute weniger zufrieden, als wir es vor 30, 40 Jahren gewesen sind. Da fragt man sich doch aber, warum machen wir denn das? Warum greifen wir immer mehr in unsere Natur ein? Warum zerstören wir diese Natur immer mehr, immer schneller und haben nichts mehr davon, außer Krise und Unzufriedenheit? Das kann nicht der Weg sein, den wir gehen wollen. Und deswegen hat diese Studie Zukunftsfähiges Deutschland drei Leitbilder aufgestellt. Drei Leitbilder, die uns zeigen sollen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Was müssen wir dann machen, um diese Probleme, vor denen wir hier massiv stehen, um die einigermaßen in den Griff zu bekommen? Und das erste dieser Leitbilder, das heißt Gastrecht für alle. Das ist ein weltweites Leitbild. Und das zielt letzten Endes darauf ab, dass wir den Wohlstand, den wir uns in relativ wenigen Ländern dieser Welt erarbeitet haben, dass wir den mit dem Rest der Welt fair teilen müssen. Das bedeutet eben nicht, dass wir jetzt hingehen mit dem großen Sack Geld in die dritte Welt und dieses Geld verteilen, sondern das bedeutet, dass diese sogenannte dritte Welt an dem Handel, an der Wertschöpfung, die wir haben, einen fairen Anteil bekommt. Also wir müssen den Handel mit diesen Ländern fairer gestalten und wir müssen diesen Ländern Entwicklungschancen einräumen. Das heißt eben nicht nur, dass wir sagen, wir haben jetzt endlich mal, was ja immer noch nicht gibt, ein Handel von gleich zu gleich, sondern wir müssten in einer Übergangsweise bei uns zurückstecken, damit diese Länder aufholen können. Das will dieses erste Leitbild sagen, Gastrecht für alle. Es beruft sich ausdrücklich darauf, dass eben die Menschenrechte für alle gelten und ein einigermaßen vernünftiges Leben ist ein absolutes Grundrecht. 1 Milliarde Menschen, die hungern, sind nicht akzeptabel, in keinster Weise. Das können wir nicht hinnehmen, schon gar nicht als reiches Land. Das zweite Leitbild bezieht sich auf unsere Umwelt, auf den Punkt ökologischer Wohlstand. Die Unterüberschrift dazu heißt in dem Buch Gut leben statt viel haben. Und hier geht es eben darum, dass wir das, was wir an Wohlstand haben, zurzeit ganz massiv auf Kosten unserer Umwelt uns erarbeiten. Das kann so nicht bleiben. Was wir machen müssen, ist weniger, vor allem weniger Belastung für die Umwelt. Das, was wir dann noch machen, müssen wir anders machen, nur dann kann es besser werden. Oder konkret, wir müssen unsere Wirtschaft dematerialisieren. Wir müssen unsere Wirtschaft in eine Richtung treiben, dass wir mit weniger Material, mit weniger Stoffen, mit weniger Energie auskommen. Ein Beispiel aus dem Energiesektor wäre hier das Blockheizkraftwerk. Mit dem Blockheizkraftwerk können wir mit wesentlich weniger Energieinput viel mehr Energie erzeugen, als wir es zurzeit machen. Der zweite Punkt hier heißt Naturverträglichkeit. Also das, was wir dann noch machen, müssen wir anders machen. Also wir müssen Stoffe nehmen, die zum Beispiel nachwachsen. Oder, um bei dem Beispiel Blockheizkraftwerk zu bleiben, dieses Blockheizkraftwerk wird dann eben nicht mit Erdgas befeuert, sondern zum Beispiel mit Biogas. Das ist eine erneuerbare Ressource und wenn wir die nicht überstrapazieren, kann sie uns sehr helfen. Und der dritte Punkt in diesem Zusammenhang, ökologischer Wohlstand, der ist ganz wichtig, der ist ganz essentiell in diesem Zusammenhang, der bedeutet Selbstbegrenzung. Wir müssen lernen, irgendwo auch mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein und nicht immer mehr haben zu wollen. Es nützt uns nichts, wenn wir Energie umweltfreundlich herstellen, hinterher aber viel mehr Energie verbrauchen. Damit helfen wir der Umwelt nicht wirklich. Also, wir müssen Energie sauberer herstellen, wir müssen sie mit vernünftigen Quellen speisen und wir müssen trotzdem Energiesparlampen benutzen. Nur alles drei zusammen macht Sinn. Unsere Welt ist groß genug, heißt es in dem Buch, für die Bedürfnisse aller, aber zu klein für die Gier einiger. Das dritte Leitbild geht wieder mehr in den sozialen Bereich. Es nennt sich Gesellschaft der Teilhabe. Es möchte dieses Leitbild dafür sorgen, dass wir mehr Demokratie und mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft wagen. Es speist sich einfach daraus, dass wir beobachten können, dass gerade auch bei uns, aber in vielen anderen Ländern ganz genauso, wachsende Einkommensunterschiede herrschen. Ein schönes Beispiel ist nicht unbedingt Deutschland, sondern vielleicht auch China, wo der Fortschritt, der dort gemacht wird im wirtschaftlichen Bereich, nur einer ganz, ganz kleinen Gruppe zugute kommt. Und hier haben wir deutlich wachsende Unterschiede in den Einkommen. Wir haben ein verstärktes Armutsrisiko, sowohl bei uns hier, wie zum Beispiel eben auch in China, wo die Leute, die an diesem Fortschritt, an dem technischen Fortschritt eben nicht teilhaben können, das Problem haben, hinten runterzufallen und in noch schlechtere Verhältnisse zu kommen, als sie ohnehin schon sind. Dadurch wird die Gesellschaft unsolidarischer. Die Leute, die quasi hinten runterfallen, fühlen sich schlecht behandelt, fühlen sich von dieser Gesellschaft missachtet und wir werden sie nicht dazu bewegen können, an dem notwendigen gesellschaftlichen Wandel mitzuarbeiten. Das, was wir aber tun müssen, um unsere Krisen zu bewältigen, fordert alle und wir können nicht Leute links liegen lassen und Leute nicht mitnehmen in diesem Boot. Wir brauchen alle, deswegen brauchen wir eine Gesellschaft, an der alle teilhaben können, eine Gesellschaft der Teilhabe. Und das vierte Leitbild bezieht sich wiederum auf unsere Wirtschaft und nennt sich die ganze Wirtschaft. Hier geht es darum, dass wir unsere Wirtschaft in den letzten Jahren von einer sozialen Marktwirtschaft entwickelt haben zu einem nackten Kapitalismus. Der Unterschied ist einfach der, dass in einer Marktwirtschaft ein Markt existiert, der in der Idealvorstellung für alle transparent ist, wo alle mit den gleichen Voraussetzungen, mit den gleichen Möglichkeiten fair miteinander handeln können. Im Kapitalismus sieht es anders aus. Der Kapitalismus ist eine Form der Marktwirtschaft, in dem das Kapital dominiert und in dem das Geld sagt, wo es lang geht. Diese Entwicklung von der sozialen Marktwirtschaft zum Kapitalismus war fatal und muss umgekehrt werden. Aber das genügt nicht. Neben einer sozialen Marktwirtschaft brauchen wir eine ökologische Ausrichtung. Die Marktwirtschaft braucht Leitplanken in ökologischer Richtung. Und das können wir nur erreichen, indem wir halt die Leute, die so etwas machen können, wieder dazu bringen, ihre Macht auch auszuüben. Wir brauchen wieder ein Primat der Politik. Die Politik muss wieder in der Lage sein, das zu tun, wofür sie eigentlich da ist. Was sind Politiker? Was sind Abgeordnete? das sind Leute, die wir wählen und die wir in ein Parlament schicken, damit sie unsere Interessen vertreten. Sie sollen dort nicht sitzen und auf Lobbyisten hören und das tun, was Lobbyisten sagen. Unser Wahlrecht sieht ausdrücklich nicht das Wahlrecht für Firmen vor, nur für Menschen. Also hier brauchen wir unbedingt wieder das richtige Gleichgewicht, bei dem die Menschen im Vordergrund stehen und nicht die Firmen. Aber damit ist dieser Begriff, die ganze Wirtschaft, noch nicht ausgeschöpft. Denn es gibt neben dieser Finanzwirtschaft große Bereiche, ohne die diese Wirtschaft nicht funktionieren könnte. Was würden wir dann machen, wenn wir unsere Haushalte nicht versorgen, weil wir keine Kinder erziehen? Was würden wir dann machen, wenn sich Leute nicht in unserer Gesellschaft engagieren, wenn wir keine Ehrenämter hätten, die Leute ausüben und ähnliches? Diese ganzen Dinge, die neben dem reinen Gelderwerb dort passieren, die müssen viel stärker gewichtet werden, die müssen gesellschaftlich mehr anerkannt werden und die müssen auch in einer gewissen Weise entlohnt werden. Denn diese Menschen tun etwas für unsere Gesellschaft, sie tun etwas für unser Gemeinwohl und sie müssen auch wenigstens eine entsprechende Anerkennung haben. Das Ganze hier steht so ein bisschen unter dem Grundgesetzartikel, in meinen Augen unter dem Artikel Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Das heißt, das, was irgendwo an Werten geschaffen wird, ist nicht notwendigerweise reines Privatvergnügen, sondern es soll der Allgemeinheit dienen. Das dürfen wir in jedem Zusammenhang nicht vergessen. So, das sind die 4 Leitbilder, die wir haben. So könnte unsere Welt also irgendwann einmal aussehen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und die Frage ist, was für Baustellen haben wir denn? Wo können wir denn etwas bewegen? Wo können wir denn etwas tun? Und ich möchte hier so ein paar Beispiele aus dem Energiebereich dazu aufführen. Einmal, weil ich aus dem Energiebereich komme, aber auch, weil dieser Bereich in unserer Wirtschaft ein ganz, ganz wichtiger ist. Der Energieverbrauch ist eng gekoppelt mit unserem Materialverbrauch. Und wenn wir Energieverbrauch reduzieren können und auf eine vernünftige Basis stellen, dann können wir auch Materialverbrauch reduzieren und auf eine vernünftige Basis stellen. Es ist mittlerweile, glaube ich, unstrittig, dass es möglich ist, unsere gesamte Energieversorgung, insbesondere auch unsere Stromversorgung, auf erneuerbare Energien umzustellen. Die Frage ist eher, wie lange braucht man dazu? Die Studie des BUND gibt dazu einen Zeitraum von rund 100 Jahren vor, in dem halt fossile Energien wie Kohle, wie Atom und Öl und ähnliches abgelöst werden soll durch Wind, Wasser und Sonnenenergie. Es gibt andere Studien, auch von Greenpeace insbesondere, die dort wesentlich ehrgeiziger sind, die von wesentlich kürzeren Zeiträumen ausgehen. Aber all diesen Studien ist eins gemeinsam. Es geht nicht, ohne dass ein großer Teil unseres heutigen Energieverbrauches eingespart wird. Wir werden nicht umhin kommen, weniger Energie zu verbrauchen und nicht mehr, was wir tun müssten bei einer wachsenden Wirtschaft. Wir müssen weniger verbrauchen. Das ist hier eine ganz große Herausforderung. Konkrete Dinge, die man dazu machen können, auch auf lokaler Ebene sieht man zum Beispiel in Osnabrück, wo ein Dächerscan durchgeführt worden ist. Dort hat die Stadt Osnabrück alle Hausdächer dieser Stadt analysiert und daraufhin bewertet, ob sie für den Einsatz von Solaranlagen brauchbar sind. Was Ähnliches soll hier in Darmstadt auch passieren. Es wird schon ganze Zeit darüber geredet. Konkrete Dinge habe ich aber leider noch nicht gehört. Oder ein anderer Bereich, der so ein bisschen auch die Sache Energiesparen vielleicht in den Vordergrund stellt, ist die Sanierung von Altbauten. Für die Beheizung von Altbauten brauchen wir sehr, sehr viel Energie. Rund ein Drittel unseres gesamten Energieverbrauchs geht in die Beheizung von Räumen. Es gibt Möglichkeiten, Altbauten auf Passivhausstandard zu sanieren, sodass Altbauten praktisch ohne Heizenergie auskommen können. Und dazu haben wir hier in Darmstadt hervorragende Beispiele. Denn es gibt hier in Darmstadt Firmen, die so etwas machen. Mehrere Projekte in Frankfurt, aber soweit ich weiß, auch in Holland und in anderen europäischen Ausland sind von einer kleinen Firma hier in Darmstadt so saniert worden, dass Häuser aus den 50er, 60er Jahren jetzt im Passivhausstandard stehen können. Das bedeutet für die Mieter, dass sie sich nie wieder Gedanken machen müssen über irgendwelche Änderungen der Heizkosten. Die Heizkosten sind so gering, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen. Warum machen wir das eigentlich nicht viel mehr? Warum machen wir das nicht viel stärker? Und gleichzeitig liegt da drin eine Gefahr. Wir haben in den letzten Jahren, was insbesondere Neubauten angeht, enorme Einsparungen an Heizenergie oder am spezifischen Heizwärmeverbrauch dieser Gebäude, dieser Häuser, dieser Wohnungen erlebt. Der spezifische Heizwärmeverbrauch ist in der Größenordnung um fast 50% runtergegangen bei diesen Gebäuden. Trotzdem ist unser Gesamtwärmeverbrauch etwa konstant geblieben. Woran liegt das? Weil unsere Anforderungen größer geworden sind. Weil die Wohnfläche pro Person deutlich gestiegen ist. Das heißt, mit höheren Ansprüchen, mit höheren Anforderungen fressen wir die technischen Möglichkeiten, die wir zur Verbesserung haben, wieder auf. Ein krasses Beispiel dafür sind zum Beispiel Autos. In den 50er Jahren hat der Käfer einen Verbrauch gehabt von etwa 7,5 Liter. Das ist das, was heute auch ein Durchschnittsauto verbraucht. Obwohl diese Autos sich technisch enorm weiterentwickelt haben. Sie könnten wesentlich sparsamer sein, wenn wir nicht mehr Leistung haben wollen, wenn wir nicht zum Beispiel Klimaanlagen haben wollen, wenn nicht das Gewicht und die Größe dieser Autos enorm zugenommen hätte, wenn unsere Ansprüche nicht größer geworden wären. All unsere technischen Fortschritte nützen uns nichts, wenn wir auf der anderen Seite steigende Ansprüche haben. Wir müssen irgendwo uns selber zurücknehmen auf ein Niveau, von dem wir sagen, das ist genug. Ein anderes Beispiel. Trocknen von Wäsche klingt immer so nach einer Kleinigkeit. Viele Haushalte nehmen auch heute noch die Wäscheleine zum Trocknen der Wäsche, was durchaus die energetisch vernünftigste Art ist. Aber von 1993 bis 2003 hat sich in Deutschland die Zahl der Trockner verdoppelt. Und Haushalte mit Trockner verbrauchen im Schnitt 10% mehr Strom als vorher. Da nützt es uns dann auch nichts, wenn wir den energetisch besten Trockner nehmen. Wir verbrauchen mehr Energie als vorher und nicht weniger. Da nützt uns aller technischer Fortschritt nichts, wenn wir hier nicht bereit sind, einen Standard, den wir akzeptieren können, auch beizubehalten. Also das Ganze ist auch eine Frage des Lebensstils. Wie wollen wir leben? Wollen wir weiter uns mit noch mehr Dingen umgeben? Oder können wir nicht unsere Zufriedenheit im Leben auch aus anderen Dingen ziehen? Eine ganz wichtige Frage, wie ich finde, in diesem Zusammenhang. Ein anderes großes Problem, vor dem wir stehen, ist das, was passiert in Bereichen, die wir nicht mehr direkt selbst beeinflussen können, aber trotzdem in unserer Umgebung stattfinden. Was passiert, wenn in Frankfurt der Flughafen ausgebaut wird? Ist das gut? Ist das schlecht? Brauchen wir das? Wollen wir das? Was passiert, wenn in Mainz ein Kohlekraftwerk gebaut werden soll? Es ist ja interessant, dass die Betreiber solcher Kraftwerke gleichzeitig argumentieren, die erneuerbaren Energien seien zu teuer und sie seien übersubventioniert. Strom aus Solaranlagen sei hoffnungslos übersubventioniert, Strom aus Windanlagen sei auch hoffnungslos übersubventioniert. Man könne sich mit solchen Anlagen problemlos eine goldene Nase verdienen, wird den Betreibern solcher Anlagen häufig vorgeworfen. Ich frage mich dann, warum bauen dann die Betreiber von Kohlekraftwerken Kohlekraftwerke und nicht Solarkraftwerke? Die Antwort ist einfach. Mit Kohlekraftwerken kann man sich eine noch goldenere Nase verdienen. Dort kann man noch mehr Geld verdienen als mit Solaranlagen oder mit Windkraftanlagen. Unsere Antwort kann hier nur sein, Widerstand. Verhindern ist eine ganz wichtige Aufgabe geworden. Verhindern, dass in Frankfurt am Flughafen Wildwuchs entsteht. Verhindern, dass Kohlekraftwerke gebaut werden. Verhindern, dass hier in Darmstadt eine Nordostumgehung gebaut wird. Ein großer Erfolg dieser Bürgerinitiative ONO, wie ich finde, dass sie es geschafft hat, mehr Leute gegen diese Nordostumgehung zu mobilisieren, als seinerzeit Stimmen für unseren Bürgermeister zusammengekommen sind. Oder halt auch verhindern, dass Biblis länger am Netz bleibt als unbedingt nötig. Atomkraftwerke müssen abgeschaltet werden, Kohlekraftwerke dürfen nicht gebaut werden. Verhindern ist eine wichtige Aufgabe, vor der wir stehen. So, und damit möchte ich diese Zusammenfassung des Buches, glaube ich, beenden. Da sind viele Sachen offen geblieben. Wir haben über den internationalen Wandel relativ wenig gesprochen. Wir haben wenig über internationale Abkommen zum Klimaschutz gesprochen, über Vereinbarungen und Verträge, die dort eine große Rolle spielen, über ja, Laufzeiten für Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke haben wir am Schluss ganz kurz gesprochen. Wir müssen vor Ort uns noch mehr einsetzen, glaube ich, um hier solche Dinge zu verhindern. Aber es ist auch so, dass jeder einzelne von uns durch seinen Lebensstil, durch das, was er tut, durch das, was er konsumiert und an Energie verbraucht, durchaus einen deutlichen Einfluss darauf hat, wohin die Reise geht. So, und damit möchte ich diese Zusammenfassung mal schließen. Wen es interessiert, der kann das Buch natürlich im Buchhandel erwerben. Es gibt auch beim BUND und bei anderen, die an diesem Buch mitgeschrieben haben, wunderbare Zusammenfassungen, die man zum Beispiel im Internet runterladen kann. Am einfachsten, indem man in eine Suchmaschine gibt und dort eingibt, zukunftsfähiges Deutschland. Man findet dann die Downloadseiten zuverlässig.